Sitzen unsere großartigen Vortragenden.
Thank you.
Vielen lieben Dank. Willkommen bei unserem Vortrag, Bluetooth-Kopfhörer zu hacken. Genau, es geht nicht nur um Kopfhörer, es geht eigentlich um Bluetooth-Audiogeräte. Wir sind Frieda und Dennis. Und unsere Jobs tagsüber sind Sicherheitsforscher bei der ENRW, einer Sicherheitsfirma. Und die technischen Analysen machen wir meistens im Internet der Dinge-System, eingebettete Systeme, Telekommunikationsinfrastruktur. Das bezieht oft Bluetooth mit ein. Bluetooth ist auch etwas, wo wir ein bisschen Forschungszeit rein investiert haben über die letzten paar Jahre. Dennis sogar noch länger. Und letztes Jahr hatten wir das Glück, hier einige unserer Forschungsergebnisse über Bluetooth Auracast zu präsentieren, hier beim Kongress. Die Forschung, die wir da gemacht haben, war sehr aus Bluetooth-Spezifikation bezogen. Und da ging es um das Audio-Broadcasting. Wir haben ein paar Sachen in der Spezifikation gefunden, aber dann hatten wir das Gefühl, wir haben jetzt das Theoretische abgegrast und wir wollten tatsächlich auf die Implementierungen schauen. Und dann, damals war das so, nicht besonders viele Geräte haben Auracast schon unterstützt. Also haben wir ein paar Geräte gesucht, die das tatsächlich tun, und wir haben einen Sender gefunden, der sozusagen Audio über Auracast rumgefunkt hat. Und dann haben wir noch Kopfhörer dazu gekauft, die das sozusagen empfangen konnten. Das war eigentlich zufällig von welchen Herstellern. Und dann haben wir angefangen, da genauer reinzuschauen. Und wir wollten da ein bisschen die Firmware anschauen. Und unser erster Schritt war, einfach die Firmware zu bekommen, in GitHub zu laden und mal ein bisschen rumzuspielen. Das war natürlich nett, dass wir den Transmitter schon mit einer Firmware-Update-File hatten. Das konnte man da runterladen auf der Webseite. Und wir haben da drauf geschaut und das hat uns nicht ganz so viel gebracht am Anfang. Okay, da war ein bisschen Struktur, ein Header und so. Dann später gab es irgendwie ein bisschen vielleicht verschlüsselte Daten, aber komprimiert auf jeden Fall. Aber naja, wir mussten noch rausfinden, was daraus zu werden ist. Wir haben also ein bisschen dynamisch angefangen zu testen. Wir haben ein Konfigurationstool für diesen Transmitter in die Hand genommen und du kannst es mit einem Windows-Tool verbinden, diesen Sender, und dann über USB, und dann kannst du ein paar Settings einstellen. Du kannst zum Beispiel einen Namen für den Stream setzen, ein Passwort setzen, also nicht viel, aber ein bisschen. Und was du auch machen kannst, du kannst Firmware-Updates einspielen. Und das Firmware-Update-File, was wir hatten, wäre etwas, was man mit diesem Werkzeug sozusagen aufspielen hätte können. Um irgendwie ins Fahren zu kommen, das dynamisch reverse zu engineeren, wie das ganze System, der Sender und so funktioniert, haben wir Wireshark benutzt und die USB-Verkehr mitgelesen. Und dann haben wir in den Settings ein bisschen rumgeklickt und geguckt, was so passiert. Und dann sahen wir auf jeden Fall sofort USB-HID-Verkehr, Datenpakete. Das ist nicht überraschend, weil die sind natürlich für Human Interface Devices gedacht für Transport über USB. Also das ist, was quasi hier passiert. Die Hersteller haben ihre eigene Protokolle darüber implementiert und die benutzen eben USB-HID als Transport. Wir haben auch herausgefunden, dass wir einige der Nachrichten hier als Payload, als Nutzlasten bekommen. Also man konnte lesen, was wir da geschrieben haben. Also haben wir gewusst, okay, hier ist vermutlich nicht so viel Verschlüsselung, vielleicht ist es gar nicht so komplex. Dann haben wir ein Firmware-Update eingespielt und die waren nicht so erhellend wie die Klartext-Nachrichten, weil wir haben nur binäre Daten gesehen, aber als wir länger drauf geschaut haben, haben wir die Binärdaten als einfach nur Abschnitte von der Firmware, die wir hatten, herausgestellt. Macht natürlich auch Sinn, weil das nach und nach an den Transmitter, an den Sender sozusagen übertragen wurde. Als wir noch länger auf die Pakete gestarrt haben und mehrere miteinander verglichen haben, haben wir gesehen, dass ein Teil der Human Interface Device Payload ein bisschen hochgezählt wurde mit jedem Paket, was wir geschickt haben. Das ist, du siehst also diesen Anfangswert, der fängt an zu steigen. Aber wir haben herausgefunden, also hier gibt es drei Beispiele, da sieht man die, den Anstieg, aber es ist vermutlich kein Zähler, weil es startet nicht bei 0 und es geht nicht jedes Mal um 1 hoch. Wir haben also gedacht, das muss irgendwo was anderes sein. Vielleicht ist es eine Adresse. Und das sah stimmig aus, weil die Distanz zwischen diesen sich erhöhenden Werten hat immer sehr gut den Offset der Binärdaten in unserer Firmware-Update gepasst. Also scheint es irgendwie so eine Adresszähler zu sein. Und wenn wir das mit den anderen Nachrichten, die wir noch hin und her geschickt haben, haben wir festgestellt, ja, hier können wir die Commander, die herbekommen.
Also in diesem Fall ist das das 0204, das konnten wir dann interpretieren. Also das ist also 402. Also wir konnten das so ein bisschen auseinandernehmen, aber wir haben noch eine andere Entdeckung gemacht. Jemand anders hat ein Unpacking-Tool geschrieben für dieses Hexdump. Es gibt nicht sehr viel Informationen über diese Firmware, aber es gibt also jedenfalls ein Tool, was sie auseinandernimmt. Und das haben wir dann gemacht und das war natürlich super, weil jetzt hatten wir also dynamische Traces aus dem Protokoll und wir hatten die Firmware daneben liegen und konnten das in Ghidra legen und Reverse Engineering. Und was wir gefunden haben, war, also wir konnten dann halt den Flow von den ganzen USB-Messages folgen und konnten uns die Command-IDs angucken, wir konnten die Command-Händler uns anschauen und dann haben wir das hier gefunden, also genau das hier, das ist einfach der Compiler-Output von Ghidra, nachdem wir so die Symbole ein bisschen gesäubert haben, so liegt es in der Firmware drin. Und hier gibt es also so ein Switch-Statement und diese Funktion haben wir jetzt schon mal so benannt, also write flash, weil wir sind uns flash schreiben. Wir haben uns gedacht, das ist halt diese Funktion. Wir haben gefunden, dass diese Funktion eben Daten in das flash hineinschreibt. Und wir haben dann die Funktion unten drunter uns angeschaut. Wahrscheinlich ist das halt ein flash-lese-Funktion, also das Gleiche, nur halt zum Lesen. Und das war natürlich super, war cool. Wir wollten eigentlich implementieren, aber hier, für manche Funktionen hat man das noch nicht. Also das Flash zurückzulesen, das war schon sehr, sehr interessant. Und so konnten wir das Protokoll, soweit wir das verstanden haben, halt dann auch debuggen und konnten den Sender mit dem Computer verbinden und konnten also dann das Memory dumpen. Und alles war gut. Was aber noch besser war, es funktioniert auch für die Headphones, es funktioniert auch für die Kopfhörer und wir haben also Daten und ROMs bekommen, die wir vorher noch nicht hatten und das ging auch. Also da waren wir jetzt dann wirklich dann heiß auf der Spur und wir wollten wissen, was das Protokoll noch sonst alles kann und was wir sonst noch alles rausfinden können und haben eigentlich das ursprüngliche Ziel ganz vergessen, aus den Augen verloren, weil die AOCast-Software, die war irgendwie irgendwo auf der To-Do, aber wir haben sie einfach vergessen. Was wir wissen wollten, ist, geht es auch vielleicht mit anderen Geräten, die so ein bisschen mehr kosten, ja, so wie diese diamantverzierten Kopfhörer für $9,000. Also wir wollten Devices finden, die die Leute wirklich benutzen und die also verkauft werden. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Geräte aufgemacht, die Sender und die Kopfhörer und zu gucken, was da so innen drin steckt und was da vielleicht ähnlich ist oder gleich ist. Und die werden beide von einem SoC bedient von Iroha. Das ist eine taiwanesische Firma, die halt Bluetooth System on a Chip verkauft. Sie haben auch SDKs für Kopfhörer und sind sehr, sehr populär. und haben auch stell gute Qualität her. Wir haben uns also ein bisschen umgeschaut nach Geräten mit diesem von diesem Vendor, also was für Geräte von denen ausgestattet werden. Also wir haben Google verwendet, solange es noch geht, und haben ein paar Artikel gefunden, die also Sony-Modelle erwähnen und eben diesen Aeroha-Chipsatz. Was anderes, was wir auch gefunden haben, ist 52audio.com. Das ist so eine Art eine Webseite zum Auseinandernehmen von Geräten. Also die nehmen halt Geräte auseinander und schauen, was innen drin ist. Worum es denen geht, sind die Audio-Teile, die in den Geräten drin sind, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr hilfreich. Wir haben auf diese Webseite geschaut und haben nach Aeroha gesucht und haben dann eine ganze Menge Geräte gefunden. Die Qualität der Bilder zum Beispiel ist auch ganz wunderbar. Also das ist eben von einem Earbud ein Bild, was also in dein Ohr hineinpasst. Also man sieht, diese Bilder sind wirklich hoch aufgelöst und super. Was man hier auch finden kann, ist diese merkwürdige Community von AirPod-Nachbauten. Es gibt da Subreddits dafür, die das also machen und die System on a Chip dann da auch verwenden, und auch hier wird Aeroha verwendet. Das wussten wir vorher noch nicht. Also wir haben dann doch einige Beispiele gefunden von Sony, Marshall, Jabra, JBL, Biodynamic und Bose. Alle die verwenden diese, also nicht jedes Gerät, aber viele von denen verwenden diesen Chipsatz. Das sind natürlich sehr wohlbekannte Namen, und da haben wir dann ein paar Geräte auch von gekauft und haben uns da ein Arsenal von Test-Devices zusammengelegt.
Ihr könnt übrigens uns weiter folgen, weil wir haben echt viele verschiedene benutzt. Nein, natürlich nicht. Am Anfang haben wir ein oder zwei Geräte gekauft und dann damit angefangen. Ja, das Nächste, was passiert ist, eine große Enttäuschung gewesen, weil keines der Geräte hat den USB-Port benutzt für irgendwas anderes außer Laden. Wir haben sie eingestellt und unser Flash-Dumping-Tool gestartet, und es ist einfach genau nichts gemacht, weil die eigentlich nur zum Laden der Geräte gedacht waren. Das hat uns ein bisschen traurig gemacht. Aber dann haben wir gedacht, naja, die Geräte müssen ja auch irgendwie aktualisiert werden und konfiguriert werden in irgendwelchen Zeitpunkten. Und wie macht man das? Naja, natürlich, da gibt es eine App. Und dann sind wir losgelaufen und haben einige dieser Apps benutzt, weil es gibt natürlich tausende davon, jeder Hersteller hat seine eigene, manche haben sogar viele, es kommt drauf an, was für einen Kopfhörer du hast. Und wir haben einige davon runtergeladen und die dekompiliert und reverse-engineert. Denn das ist natürlich sehr viel einfacher, als tatsächlich Hardware zu reverse-engineeren. Und ja, eine Java-basierte Android-App rückwärts abzuwickeln, ist sehr viel leichter. Und das haben wir gemacht. Wir haben nicht besonders viel Neues gelernt über spezifische Nachrichten für das Protokoll, was wir mussten, das unterstützt wird. Aber wir haben gelernt, dass dieses Protokoll in diesen Apps vorhanden ist und dass es auch über Bluetooth angesprochen werden kann, ohne das USB. Und offensichtlich können wir es über Bluetooth Classic und Bluetooth No Energy benutzen. Und was wir auch herausgefunden haben, viele Symbole für Namen, für viele, vielleicht nicht alle Befehle, die existieren. Und ohne dass wir wussten, wie diese Befehle komplett aussehen, aber wir hatten den Namen dafür. Und wir haben herausgefunden, dass das Protokoll RACE heißt. Wir wissen nicht, warum. Es scheint ein Akronym zu sein, aber das wissen wir nicht, wofür das steht. Also, bevor wir jetzt da in das RACE-Protokoll reinschauen und wie wir das über Bluetooth ansprechen können, wollten wir ein bisschen Hintergrund anbieten über Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy. Insofern, als dass es hier gleich quasi für das RACE-Protokoll relevant wird und damit man den Kontext der Kopfhörer, wie wir das hier benutzen, verstehen. Also es gibt zwei Arten von Bluetooth. Es gibt Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy. Das Original Bluetooth Classic wurde halt für Datendurchsatz optimiert, um zum Beispiel eigentlich heute hauptsächlich für Audioübertragung zu benutzen. Bluetooth Low Energy wollte natürlich weniger Energie verbrauchen, um energieeffizient arbeiten zu können. Und jetzt verändert sich das ein bisschen. Jetzt ist es einfach das neuere Bluetooth. Es kann auch mittlerweile Audio unterstützen, zum Beispiel Auracast und so Zeug. Aber es gibt natürlich noch ein paar Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Bluetooth. Bluetooth Classic hat jedes Gerät so eine Art MAC-Adresse. Es ist ungefähr so ähnlich. Meistens ist es üblicherweise fest für die Lebenszeit eines Gerätes und ändert sich nicht. Und für Bluetooth Low Energy ist das ein bisschen anders. Die Gründe werde ich in einer Minute besprechen. Wir haben die gleichen öffentlichen Adressen, die auch fix sind, aber wir haben auch noch zufällige, sich periodisch ändernde Adressaspekte. Die sind für Privatsphäre Sachen. Denn Bluetooth Low Energy Geräte kann man in der Regel ziemlich gut entdecken. Die machen auf sich aufmerksam. Die senden immer mal wieder Statusinformationen und machen auf sich aufmerksam. Wenn es immer die gleiche statische Adresse von etwas gibt, was hier rumfunkt, dann kannst du natürlich das tracken. Und deswegen gibt es Adressen, die sich dann halt zufällig, pseudo-zufällig die ganze Zeit durchtauschen. Ja, das sollte an dieser Stelle vielleicht auch einfach reichen. Für Bluetooth Classic haben wir nicht das Gleiche. Die machen nicht auf sich aufmerksam. Man kann sie nur erkennen, wenn sie im Erkennungszustand sind. Also wenn du zum Beispiel dein Gerät in Pairing-Mode setzt, dann kannst du es finden, dann kannst du dich damit verbinden. Und wenn es nicht in diesem Zustand ist, dann ist es nicht besonders einfach, dieses Gerät zu finden oder seine Adresse. Dann brauchst du spezielle Hardware dafür. Auch relevant für unseren Kontext hier ist, in beiden Welten haben wir Dinge, die üblicherweise benutzt oder missbraucht werden. Es gibt RFCOM oder L2CAP. Das wird benutzt, um dein Custom-Protokoll dahin zu schieben. In der Bluetooth Low Energy Welt gibt es GATT dafür, dass die Leute ihre eigenen Protokolle implementieren. Ich möchte da auch gleich noch ein bisschen was erklären, weil Race davon Gebrauch macht. Race benutzt RFCOM für Bluetooth Classic. RFCOM ist ein Bluetooth-Protokoll, das eine serielle Schnittstelle ergibt. Du kannst einen Channel bei seiner Nummer identifizieren und dann kannst du seriale Daten an diesen Kanal schicken. Und du kannst über dein SCP-Protokoll die UUIDs herausfinden von dem Kanal. Und für Race ganz speziell gibt es hier die UUIDs. Jeder Hersteller hat ungefähr ein bisschen was anderes, aber wenn du die UUID kennst, dann kannst du den Channel finden und dann das Protokoll sprechen. Für Bluetooth Low Energy würde es dann über GATT laufen. Es ist ein kleines bisschen anders, es ist ein hierarchisch strukturiertes Protokoll. Services haben Charakteristiken, eine oder mehrere. Und das sind die Kommunikationskanäle, die können also davon kann gelesen, dahin kann geschrieben werden, da kann man auch aber sich registrieren. Sie haben auch UUIDs und für GATT haben wir nur zwei verschiedene gesehen, aber hier haben wir einen generellen für Aeroha und einen für Sony gefunden. Wenn wir jetzt das Race-Protokoll und die Nachrichten daran angucken, also wir haben die ja schon vorhin gesehen, aber wir haben nicht genau reingeguckt und wussten noch nicht genau, wie die richtig laufen. Jetzt konnten wir die reverse-engineeren, die Firmware, mit den Apps und das Protokoll verstehen. Und jetzt haben wir herausgefunden, es gibt ein Byte-Head, üblicherweise Hex 5 oder Hex 15. Wenn das eine Firmware-Update-Nachricht ist, dann haben wir einen Typ. Das ist eine Anfrage oder eine Antwort. Eine Anfrage ist 5a, wenn es eine Antwort ist, ist es eine 5b. Dann haben wir zwei Welten für die Länge. Dann haben wir einen Command, die wir vorher gesehen haben. Und abhängig davon dann die Nutzdaten. Es gibt spezielle Payloads. Die Payload selber hat keine globale Struktur. Die Kommandos werden ausgewendet, je nachdem, was der Command-Händler vorschlägt. Wenn man einen Flash lesen möchte, dann würde das zum Beispiel so aussehen. Dann würde man einen Typ-Byte haben. Das sagt uns, ob wir vom SOC internen Flash oder von einem externen Flash lesen wollen. Dann haben wir einen Num, das sagt, wie viele Flash-Seiten wir lesen wollen. Nicht wie viele Bytes, sondern wie viele Flash-Seiten. Und dann die Adresse, ab wo wir loslaufen wollen mit dem Lesen. Ein einfacherer Command würde zum Beispiel, gib mir uns mal die Build-Version. Das hat einfach nur einen Command-Code und gar keine Payload und die Antwort ist natürlich dann die Build-Version der Firmware. Wir haben also einige dieser Command-Händler reverse-engineert und dann haben wir verschiedene Kommandos implementiert gesehen in unterschiedlichen Firmwares. Nicht alle hatten alles, aber im Allgemeinen haben wir herausgefunden, was das RACE-Protokoll eigentlich so machen kann, welche Möglichkeiten es anbietet. Du kannst Flash lesen, du kannst es in eine limitierten Kapazitäten schreiben, du kannst dich überall hinschreiben, aber du kannst RAM lesen und schreiben. Also wir reden von kleinen Cortex RAM. Also wenn du zu jedem so kleine Adresse schreiben kannst, kannst du auch auf Peripherie schreiben. Du kannst Firmware-Update-Operationen durchführen. Du kannst die Bluetooth Classic Device Adresse herausfinden, das wird später wichtig, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Kommandos, Equalizer Settings und so, die haben uns nicht so sehr interessiert, aber die spannendsten sind hier, würden wir sagen. Okay, wir sind dann weitergelaufen und haben ein Werkzeug gebaut.
Also wir haben also hier ein Tool gebaut, um das Flash-Dumping durchzuführen über das USB-Schnittstelle und haben das Transport agnostisch gemacht. Es funktioniert mit RFCOM, es funktioniert mit GUT und es hat das Flash rausgelesen und es funktionierte super. Wir haben dann Googles Python-basierte Bluetooth-Library genommen, die Bumble heißt. Das ist ein schrecklicher Name, weil wenn man das dann googelt, dann findet man nur eine Dating-App des gleichen Namens. Das nervt etwas. Aber das Tool funktioniert wirklich sehr gut und hat uns die Möglichkeiten gegeben, von allen Kopfhörern das Flash rauszudumpen. Wir konnten also die Kopfhörer mit dem Computer pairen und dann die Software laufen lassen und dann die Firmware reverse engineeren. Und teilweise auch, indem man halt RAM geschrieben hat, ein bisschen reverse zu debuggen. Sehr gutes Setup, soweit. Aber dann wurde uns klar, dass während unseres Testen haben wir unsere Kopfhörer genommen, haben sie eben mit dem PC verbunden. Aber das Pairing, das braucht es eigentlich gar nicht. Es gibt keine Authentisierung. Was das heißt, ist, jeder, der Bluetooth-Abstand ist, kann sich mit unseren Kopfhörern verbinden und das auslesen und insbesondere auch beschreiben. Das ist irgendwie doof, ja. Also mal überlegen, was man damit machen kann. Also jetzt machen wir also Live-Demos hier mit Bluetooth auf der Bühne. Also wir hoffen mal, dass die Demo-Götter auf unserer Seite sind. Unser Kollege Dennis ist also, der heißt auch Dennis, ja, der ist jetzt hier auf der Bühne und der wird... Also nur, dass es klar wird, es gibt hier also den Demo-Dennis und es gibt den Präsentier-Dennis, ja, also das, ja. Also was ihr jetzt hier gleich seht, ist das Tool, das Frieda erwähnt hat und wir haben den Demo-Dennis hier und der wird erstmal so ein bisschen Musik spielen und damit fangen wir es mal an. Und wir machen jetzt mal ein paar Dinge, die wir vorhin schon erwähnt haben. Also das Erste, was wir machen können, ist, wir können schauen, ob wir die Bildversion auslesen können. Ja, okay. Also wir haben jetzt einen Filter auf das Scanning getan, sodass es nicht alle eure Geräte ausgelesen werden, also keine Sorge. Okay, jetzt verbinden wir uns also über GUT und bekommen hier die Bildversion als Antwort. Da ist ein Bilddatum drin, da ist Herstellernamen drin, es ist, welcher System on Chip da verwendet wird, und das, also damit kann man sich das Gerät fingerprinten, Fingerabdrücke herstellen. Dieses Gerät ist etwas älter, das ist nicht die neueste Firmware, weil tatsächlich unsere Demo damit nicht funktionieren würde. Aber das ist nicht so interessant. Es ist nur eine Bildversion. Jetzt wisst ihr die Bildversion dieser Kopfhörer. Aber wir haben ja auch erwähnt, dass man das RAM lesen kann. Und das haben wir ja auch gebaut. Also wir haben ein Media-Info-Kommando gebaut und was das tut, das holt erstmal wieder die Bildversionen raus, um rauszufinden, was das für ein Gerät ist, und liest dann die RAM-Inhalte. Und jetzt seht ihr also, was er gerade hört. Ja. Und jetzt verstehen wir, warum er hier so tanzt. Ja.
Okay, so. Also,
was wir auch erwähnt haben, wir können das Flash lesen. Und bisher haben wir ja nur die Firmware ausgelesen, das wäre jetzt nicht so sehr interessant, aber das Flash enthält auch andere Dinge. Also zum Beispiel gibt es da eine Partitionstabelle am Anfang, und es gibt verschiedene Partitionen, und es gibt eine besonders interessante Partition in diesem Flash, die ist so wie eine Konfigurationspartition, die heißt NVDM, und die können wir auch mal auslesen. Also das ist so wie so ein Key-Value-Store, also so ein Passwort, ja, also da wird Wire-Leveling zum Beispiel reingeschrieben, oder kann man da auslesen, so Zeug halt. Ja, also okay, Bluetooth und Python, das ist keine glückliche Kombination. Es geht wahrscheinlich schief. Schauen wir mal.
Don't worry.
Aber keine Sorge, das ist normal. Also ist ja.
Ja. Okay.
Okay, also jetzt wird der erste Teil des Flashes ausgelesen, wo der Partitionstabelle drin ist, und unser Werkzeug sagt bereits, dass die NVDM-Partition, also die Konfigurationspartition, dass das Partition Nummer 6 ist. Und die lese ich jetzt mal aus. Und interessant ist, dass Dennis das auf dem Bildschirm sehen kann, aber also wenn er auf dem Bildschirm gucken würde, aber er hört nur Taylor Swift, also er würde es an sich nicht merken, es sei denn, er schaut auf dem Bildschirm. Ne? Und also wir verbinden uns per Bluetooth Low Energy, aber die Musik kommt über Bluetooth Classic. Ja? Die meisten Kopfhörer tun nicht beide Protokolle unterstützen, aber alle funktionieren irgendwie so, dass die Audioverbindung nicht unterbrochen wird, wenn man Bluetooth Low Energy verwendet. Gut, also das hier ist die Konfigurationspartition, und es ist nicht so interessant, wie die es im Einzelnen ausguckt, aber wie gesagt, da werden Schlüsselpaare, Wertepaare gespeichert, und manche sind menschlich lesbar und andere nicht so sehr. Es gibt aber eine spezielle Konfiguration, die AB15-Konfiguration, und die können wir uns anschauen. Und was wir da finden, ist sowas wie eine Verbindungstabelle. Also man kann hier einen Gerätenamen sehen und eine Bluetooth-Adresse und dann den Namen seines Telefones. Und das haben wir jetzt alles über Bluetooth Low Energy gemacht, ohne dass er es gemerkt hat. Ja. Es gibt aber auch noch ein anderes Szenario hier. Was wir auch machen können, ist, wir können über Bluetooth Classic das Gerät ansprechen und Audio einspielen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal die Bluetooth Classic Adresse rausfinden, und wie das Frieda vorhin schon gezeigt hat, es gibt also ein Race-Kommando, was das also tut.
Come on.
Na komm schon.
It works much better if you're
also
in a
room alone. Es funktioniert ist viel, viel, viel besser, wenn man alleine ist in einem Raum. Es ist nicht notwendig, aber 2000 Menschen um einen herum sind natürlich schon ganz schön viel, ja. Also, wir erklären euch nachher, was wir hier benutzen, aber was wir jetzt hier machen, ist, wir machen eine Audioverbindung mit seinen Kopfhörern, ja. Das ist ein anderes Szenario, das würde er es merken, wenn er gerade hört. In dem Augenblick, wo wir eine Audioverbindung aufbauen, dann geht seine Musik aus und das würde er natürlich merken. Aber stellen wir uns vor, er steht nur rum und redet mit jemand und seine Kopfhörer sind nur im Baumeln um seinen Hals, ja. Da könnte man das also tun, könnten also eine Bluetooth-Klassik-Verbindung aufbauen und jetzt eine Audioverbindung aufbauen. Und jetzt redet also Demo Dennis redet also in seine Kopfhörer rein. Hallo Hamburg.
And with that we can
und,
essentially
okay, das heißt, wir können jetzt im Prinzip so eine Art Eavesdropping-Attack bauen, wo wir Lauschattacke machen. Hier, wir können das momentan spielende Audio rausholen, aber auch die Konfigurationsdaten rausholen. Wir können Lauschangriffe starten. Es kommt ein bisschen drauf an, weil die Person das schon merkt, dass die Audioverbindung zusammenbricht. Was wir auch machen können, wir können Code da reinschreiben, ja, im RAM. Allerdings dafür, das ist ein bisschen komplizierter und wie ihr am Ende dieser Präsentation sehen werdet, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Es macht eine Menge Arbeit, es bringt einem nicht so viel. Was interessant sein könnte, wäre ein Wurm, der sich irgendwie fortpflanzt. Also wir haben aus zwei Gründen nicht gebaut. Erstens, es wäre vielleicht gefährlich und zweitens, es ist auch einfach ziemlich schwer und ich bin gar nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Aber ein Ding ist schon interessant und das ist das, was wir Pivoting nennen. Also wenn man darüber nachdenkt, wie Leute ihre Kopfhörer benutzen, benutzen die das mit einem anderen Gerät zusammen, also mit einem Smartphone oder mit einem Tablet vielleicht oder mit einem Computer, also mit einem zweiten Gerät, was eigentlich die Daten an die Kopfhörer schickt. Und was da im Herzen, was da ist, es ist im Prinzip eine Hass-Liebe-Verbindung. Also es gibt eine kryptografische Verbindung zwischen dem Gerät, das ist der Bluetooth-Verbindungsschlüssel, der beim Pairing ausgehandelt wird. Und wofür verwenden Menschen ihre Kopfhörer? Also naja, offenbar für Audio, um Musik sich anzuhören, um sich Podcasts anzuhören und so Zeug, aber auch vielleicht Sprachnachrichten und Sprachassistenten vielleicht auch, also Siri und Google und das wird von dem Bluetooth Hands-Free Profil abgedeckt. Das sind Protokolle, die regeln, wie Geräte zusammenarbeiten. Also dieses Hands-Free Profil, das wird von Car-Head Units verwendet oder auch eben von Kopfhörern, um Informationen auszutauschen. Was ein HFP-Gerät tut mit einem Smartphone ist Call Control. Es ist ein Gerät, was dieses Protokoll implementiert, kann Gespräche entgegennehmen, kann Gespräche stoppen, kann Nummern wählen, kann sich anschauen, wer gerade wessen Call reinkommt. Es kann auch Netzwerkadressen sich holen.
Es kann auch rausfinden, wer da sich subscribed hat. Also du kannst die Telefonnummer rausfinden von dem Telefon, mit dem es verbunden ist. Und du kannst natürlich auch Siri-Commands und so starten. Gibt auch seltsame Nicht-Standard-AT-Kommandos, die können dann auch das Telefonbuch anfragen, aber das braucht dann Berechtigungen. Lass uns zurück zu dieser Verschlüsselung Kopplung gehen. Was ist, wenn wir den Schlüssel stehlen? Wir können so tun, als ob wir die Kopfhörer sind und mit dem Smartphone reden. In der Kombination mit dem Link können wir so tun, als ob wir die Kopfhörer sind und das Telefon wird denken, wir sind tatsächlich die Kopfhörer. Also was brauchen wir dafür? Also das Erste ist, wir brauchen die Adresse des Kopfhörers, weil dies wollen wir nachbauen, das wollen wir spoofen. Das muss also unsere Force-Adresse sein für den Angriff. Wir brauchen die Bluetooth-Adresse des Telefons, weil dahin wollen wir eine Verbindung aufbauen. Und üblicherweise sind die modernen Telefone nicht einfach zu erkennen, um deren Bluetooth-Classic-Adresse zu bekommen, weil sie ja nicht in der Koppelmodus sind. Und dann brauchen wir natürlich den Shared-Link. Wenn du gut aufgepasst hast bei der Demo vorher, dann haben wir all diese Informationen und wir könnten versuchen, das zu machen. Und das werden wir jetzt mal versuchen. In dem Fall kommt Dennis zurück auf die Bühne. Aber, ja, danke Dennis.
Ja,
was ihr vielleicht festgestellt habt, er hat diesmal seine Kopfhörer nicht mehr dabei, nur noch das Handy. Weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist Information, das haben wir vorher schon runtergeladen. Also alles, was wir jetzt machen, braucht gar keine Kopfhörer mehr. Wir haben das vorher rausgeholt, also das ist gar nicht mal von diesen Kopfhörern, die verwundbar sind, abhängig, sondern mit all diesen Informationen, wenn man diese Sachen rausfindet, können wir diese folgenden Angriffe machen. Also das Erste, was wir machen müssen, ist,
is setting the device address.
Die Zieladresse setzen, die Adresse des Geräts setzen. Also es ist ähnlich wie so eine Netzwerkschnittstelle. Die Device-Adresse, die Geräteadresse sollte etwas Statisches und Festes sein, aber manche Controller erlauben es, das zu setzen. Und ich habe hier einen Befehl, mit dem wir den Bluetooth-Adresse ändern können. Und das ist das Erste, was wir tun. Wir müssen so tun, dass wir die Bluetooth-Adresse des Kopfhörers sein.
Alright, there's a lot of errors, but yeah, it's Bluetooth, so that's
okay, es gibt ein paar viele Fehler, aber das ist Bluetooth, das haben wir erwartet. Am Ende sagt es, wir sind fertig. Das heißt, wir haben Schritt 1, wir haben unsere Adresse geändert zu der Adresse der Kopfhörer. Die zweite Sache, wir benutzen viele Werkzeuge von BT-Stack, aber wir kommen dann später darauf zurück. Wir wollten nur sagen, BT-Stack muss jetzt den Link-Key benutzen. Wenn wir nochmal in die Konfigurationspartition gucken, dann sehen wir die restliche Information, die wir brauchen. Das ist die Zieladresse von Dennis' Telefon und der Schlüssel zwischen den beiden in der Verbindung. Das ist am Ende das, was wir dem BT-Stack zeigen müssen. Für diese Verbindung bitte diesen Schlüssel verwenden. Okay, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Also das ist hier nur die Konfiguration, die wir setzen. Und jetzt können wir die Implementierung von BT-Stack benutzen, vom AFP-Protokoll, um genau das zu machen, was ich in den in Folien gezeigt habe.
Okay, now I'm establishing a Bluetooth connection.
Okay, jetzt mache ich eine Bluetooth-Verbindung zu seinem Telefon auf. Sein Telefon denkt jetzt, die Kopfhörer sind verbunden. Hier könnt ihr sehen, das Protokoll hat schon ein paar Informationen ausgetauscht. Das ist ein Apple-Telefon, das können wir schon sehen. Wir könnten jetzt Anrufe starten oder annehmen. Ein Beispiel, wir können mit Siri telefonieren. Lass uns das mal versuchen.
What's the current time?
Was ist die Uhrzeit gerade?
It's 23:40.
Es ist 23:40 Uhr.
Now, Siri has some sort of restrictions when the
Siri hat jetzt ein paar Einschränkungen, wenn das Telefon also gesperrt ist. Also wir können jetzt nicht jede SMS auslesen oder alle Nachrichten. Das könnte eventuell auf Android anders aussehen, aber mit Siri kann man nicht ganz so viel anfangen. Aber was wir jetzt versuchen, wir versuchen, seinen WhatsApp-Account zu klauen. Das Erste, was wir brauchen, ist seine Telefonnummer. Das können wir aber einfach nachfragen. Das HFP-Command für seine Telefonnummer und bitte ruft sie nicht an. Gibt uns die Telefonnummer und jetzt können wir das in WhatsApp eingeben. Ach, und bitte ruft diese Telefonnummer nicht an.
So I stick to it. You could also look up.
Man kann es natürlich auch nachschlagen. Jetzt fragt es einen Code an. Das wird natürlich an das Telefon gehen. Aber da gibt es auch etwas, was wir machen können. Wir können WhatsApp auch sagen, uns anzurufen. Und überleg mal, wir haben Audio-Routing und wir können Telefonanrufe annehmen. Wir müssen jetzt eine Runde warten. Wir hatten Wartezeiten von bis zu 5 Minuten in der Vergangenheit. Aber ich glaube, das können wir hier hinkriegen. Okay, manchmal haben sie Limits, dass es bis zu 5 Minuten braucht, bis wir den ersten Code bekommen. Aber wir können eine spaßige Sache machen. Wir können den Accept Call Command einfach spammen. Die Annahme des Telefons ist schneller, als dass er überhaupt Vibrationen am Telefon erlebt. Das heißt, er wird nicht mehr mitkriegen, dass er angerufen wird. Ich hoffe, dass es klappt. Also alles, was wir über Dennis heute sagen, ist wahrscheinlich nicht wahr. Also es ist nicht seine echte Telefonnummer, aber ich sage euch nicht, ob er wirklich Taylor Swift mag.
Let's see what happens.
Okay, lass uns mal gucken, was passiert. Ja, okay, das wird nicht funktionieren. Ich werde mal versuchen, den Telefonanrufen-Kommando zu spammen. Ich weiß nicht so genau, was passiert.
Ja, to elaborate quickly,
okay. Man hört ein Freizeichen.
Okay.
Ich kann hier vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Oh, jemand hat uns angerufen. Vielen lieben Dank dafür.
Okay.
Das ist wirklich lustig einmal. Aber wenn wir Bluetooth live demonstrieren, dann bitte lasst das doch einfach. Für diesen Fall haben wir ein Video vorbereitet für diesen Schritt. Ja, okay, ich brauche die Telefonnummer.
Er kriegt. Alright, so while they're setting it up, I will just
show you. Okay, die fangen an, das vorzubereiten. Ich zeige euch mal ein Video, was hier passiert. Du musst es einmal entsperren. Okay, das ist das Gleiche, was ich gerade versucht habe. Ich habe die Telefonnummer herausgefunden. Damals eine andere Telefonnummer. Wenn du diese anrufst, wird gar nichts passieren. Aber mach das doch einfach bitte nicht. Das ist derselbe Dialog, nur diesmal wird der Code erfragt. Wir haben ihn nicht erhalten, haben wir behauptet. Und dann müssen wir 1 Minute warten. Da springen wir einfach drüber. Okay, in 4 Sekunden geht's weiter. Und jetzt fragen wir nach dem Telefonanruf und hoffentlich haben wir Audio. WhatsApp Verification Code. Drück 656. Dein Verifikationscode ist 768299. Dein Verifikationscode ist 768299. Und damit haben wir dann den WhatsApp-Account übernommen.
Okay.
Okay.
All right.
So it works.
Also es funktioniert.
Yeah, so now that's cool. We won't get all of Dennis's old messages.
Das ist toll. Wir werden zum Glück nicht all seine alten Nachrichten bekommen wegen der End-to-End-Verschlüsselung, aber die neuen Nachrichten könnt ihr ja hier sehen. Und wie ihr festgestellt habt, wir haben ja noch seine Telefonnummer. Und offensichtlich kann man sich bei Amazon mit einer Telefonnummer anmelden. Und mit deinem Passwort natürlich. Aber du kannst natürlich auch mit dem Code dich anmelden und den Code zu WhatsApp schicken lassen. Und da ist auch schon der Amazon Credential Code, den wir hier auf WhatsApp erhalten haben. Und zack! Jetzt sind wir in seinem Amazon-Account. Also falls jemand irgendwas braucht, sagt Bescheid. Er hat schon ein paar Items im Warenkorb. Ja, ja. Okay. Bleibt am Ball mit modernen Themen, das ist schon mal gut. Nice, ja, sieht gut aus. Also wir wollen hier ein paar Disclaimers in die Demo packen. Das ist keine stille Angriff. Also so sieht sein Bildschirm inzwischen aus. Es gibt eine Nachricht von Amazon mit dem Login-Code. Es gibt drei Nachrichten von WhatsApp. Jemand hat deinen Transfercode erfragt. Hier ist der Transfercode und dein Account ist auf ein neues Telefon gekommen. Also das ist nicht so, dass er das nicht mitkriegt, aber die Möglichkeitsräume sind natürlich trotzdem groß. Wir brauchen nicht mal mehr die Kopfhörer, wir können das also zu jeder Zeit machen. Wir können also warten, bis er ins Gym geht und sein Telefon in Spinn tut. Oder wenn er im Zug sitzt oder wenn er im Vortrag ist und nicht auf sein Telefon guckt. Also wir würden sagen, das ist eine relevante Angriffsfläche. Wir sind offen für kreative andere Angriffe. Wir können SMS nicht mitlesen, also Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Schiffen können wir noch nicht, aber wir können Anrufe annehmen. Und überall, wo es diese Verifikationsanrufe gibt, da hast du halt plötzlich, ich sag mal, ein Problem. Dennis hat versprochen, dass wir auch was über BTStack sprechen wollen. Und das ist eine Software, die wir benutzt haben für die Demo.
Also als wir angefangen haben, diese Demos zu machen, da brauchten wir zuverlässige, also Hands-Free-Verbindungen, eine stabile Audioverbindung für die Anrufe, und Bumble war einfach nicht gut genug. Das ist cool, aber es ist einfach schon noch ziemlich bleeding edge. Software BTStack ist wirklich klasse, das funktioniert sehr gut, das ist stabil. Wir haben es für die Demo verwendet und das war sehr, sehr, sehr hilfreich. Also wenn ihr einen guten Bluetooth-Stack braucht, dann können wir BTStack empfehlen. Also da waren wir echt dankbar, das zu haben. Aber wir haben es viel über die Probleme geredet und auch was man damit machen kann. Jetzt würden wir gerne nochmal reden über wie weit das eigentlich geht im Ökosystem und was wir dann mit diesen Vulnerabilities gemacht haben. Also dieses Slide hier, das beantwortet eine Frage, die ihr bestimmt alle habt, nämlich sind eure Telefone, sind eure Kopfhörer betroffen? Das sind hier alle, also wir können diese Frage nicht in Allgemeinheit beantworten, aber das sind alle Geräte, die wir getestet haben. Diese Geräte sind alle ein bisschen unterschiedlich. Manche sind mehr verletzlich, andere weniger. Also wir haben im Prinzip drei Probleme entdeckt. Also kaputtes Pairing mit Bluetooth Low Energy und mit Classic. Und ein dritter noch, und manche dieser Kopfhörer, zum Beispiel die Jabra-Geräte, die haben nur Probleme gehabt mit dem Race-Protokoll, aber hatten kein Problem im Pairing-Protokoll, weil offenbar Jabra diese Probleme schon offenbar vorher gefunden und gefixt hat. Aber die meisten anderen Geräte, die sind also haben alle drei Vulnerabilities drin, alle drei Sicherheitslücken drin. So haben wir gestartet und jetzt ein halbes Jahr später, seit unserer initialen Publikation und also nachdem wir es auch den Geräteherstellern gesagt haben, ist die Situation wahrscheinlich ungefähr so, also Jabra hat alles gefixt, wie es aussieht. Die haben diese Lücken auch veröffentlicht, haben da Transparenz geübt, haben fünf weitere Modelle gehabt, die davon betroffen waren. Biodynamic und Marshall haben Updates herausgegeben, die diese speziellen Lücken, die wir gefunden haben, auch fixen. Teufel hat irgendwas gemacht, also irgendwie so, wir wissen nicht, was genau, irgendwas mit Sicherheit halt. Ne? Sony, die haben nie mit uns geredet. Wir wissen, dass manche ihrer Geräte die Lücken gestopft haben, aber wir haben keine Update-Notizen, die irgendwie sagen, dass sie diese Bugs wirklich adressiert haben. Also es, aus unserer Sicht haben sie das nicht besonders gut gehandelt. Jedenfalls, diese ganze Situation ist, da können wir jetzt nicht wirklich sehr weitermachen, wir haben nicht die Zeit und nicht die Ressourcen, da weiterzumachen, die Geräte gehören uns auch nicht, manche haben uns ihre Geräte geliehen, also da können wir nicht weitermachen. Und
due to this confusing situation of the ecosystem,
das, also diese doch etwas verwirrende Situation des Ökosystems, die kommt da daher. Ich meine, wir haben jetzt diese Aeroha-System an den Chips identifiziert und die werden verkauft direkt an Hersteller oder auch über Mittelmänner und dann da weiter an die Endkunden und das ist kompliziert. Also wir können natürlich nach Produkten suchen und wir haben ein paar auch gefunden. Aber bei manchen Herstellern können wir mit ihnen reden, aber wir können nicht mit allen diesen Herstellern reden. Also es ist echt schwierig, so diese OEMs, diese Originalgerätehersteller zu finden und mit denen zu reden. Also unsere Lösung war dann direkt mit Aeroha direkt zu reden und das haben wir also auch gemacht. Und das Snack guckte das also super aus. Sie haben eine sehr gute Security-Sicherheitsseite. Da steht drauf, dass sie in 3 bis 5 Tagen melden, dass sie also sich auch kümmern um die Kommunikation mit ihren Kunden wiederum und dass sie in 90 Tagen die Bugs fixen und so weiter und so fort. Sie haben einen PGP-Key und also war alles perfekt. Wir haben also ihnen einen technischen Bericht geschickt und mit den ganzen Sicherheitslücken, die wir gefunden haben. Dann ein ganzer Monat nichts. Wir haben sie versucht, auf anderen Kanälen zu kontaktieren. Wir haben ihnen E-Mails geschickt, wir haben Kontaktformulare ausgefüllt, wir sind nicht durchgekommen. Also haben wir ihnen gesagt, wir reden direkt mit denen, ihren Kunden. Haben wir dann gemacht. Wir haben mit Sony geredet, mit Marshall und bei Biodynamic haben wir auch geredet. Und nur Biodynamic hat sich dann zurückgemeldet. Die anderen haben uns einfach ignoriert. Und nochmal einen Monat später haben wir endlich also eine Antwort von Aeroha bekommen. Also offenbar hatten die Probleme mit ihrer E-Mail-Probleme und als sie dann endlich geantwortet haben, kam die Antwort wieder bei uns nicht rein. Also die hatten also echt technische Probleme. Nachdem sie die also endlich gefixt haben, haben wir eine super Kommunikation zusammengekriegt. Das war wirklich 1A. Sie haben sich sofort bereit erklärt, diese Sicherheitslücken zu stopfen, haben einen Plan aufgestellt, wie es gefixt wird, wie man hier sieht. Ne, nach nur 2 Wochen hatten sie schon einen Patch und haben die Updates, geupdatete SDKs an die Kunden rausgeschickt. Aber 4 Wochen später hat immer noch keiner ihrer Kunden irgendwie eine Konsequenz daraus gezogen und dann ihrerseits wieder einen Patch rausgelassen. Wir wissen, dass Aeroha diese Patches rausgeschickt hat, aber die Kunden haben nichts getan. Also 90 Tage nach unserem initialen Report sind wir so eine Art Public Release gemacht, aber ohne viel Details, um jetzt nicht irgendwie Gefahren für Endkunden herzustellen. Und also das heißt, über das ganze letzte halbe Jahr wurden dann endlich ein paar Updates gemacht und jetzt können wir also mit Zutrauen, dass wir diese technischen Details hier auch rausgeben können und auch euch die Werkzeuge in die Hand geben, dass ihr diese Sachen selbst nachvollziehen könnt. Also apropos Werkzeuge, dieses Repository ist jetzt public, vor ein paar Minuten public gegangen. Also wir haben einfach das, was wir in der Demo gezeigt haben und auch ein bisschen mehr. Und wir hatten ein paar Ziele für dieses Tool. Wir wollten, dass Menschen ihre Geräte selber testen können. Wir haben versucht, das zu automatisieren, aber es ist schwierig. Es gibt da so leichte technische Unterschiede, die man nicht automatisieren kann. Also man kriegt keine falschen Positive, aber wenn das Tool sagt, es ist nicht verletzlich, dann kann man nicht garantieren, dass es auch stimmt, ja. Wir wollten es auch nicht so machen, dass man das in eine Waffe verwenden kann. Also man kann halt nur das Media Info Kommando absetzen, aber das funktioniert auch nur mit alten Firmwares. Also wir wollten einfach nicht eine leicht verwendbare Waffe da den Menschen in die Hand geben. Aber wir wollten es halt für weitere Sicherheitsresearch ein Tool rausgeben. Also was wir nicht erwähnt haben, sind Firmware-Updates. Wir haben das den nachgebaut. Wenn ihr ein Sony-Device habt, dann könnt ihr mit diesem Repository die Firmware upgraden und ihr könnt es auch downgraden, wobei das würde ich jetzt wirklich nicht empfehlen, weil es hat ja noch ein paar Sicherheitslücken gefixt. Wir haben die Unpack und die Repack Software hier hingestellt, aber vorsichtig, also wir haben zwei Geräte gebrickt während unserer versuchten. Das White Paper ist hier auch, um zu erklären, wie das funktioniert. Also da gibt es eine App, wo man das Telefon testen kann und testen kann, ob eben der Bluetooth Low Energy Teil, ob der verletzlich ist. Es ist keine Garantie, die man hier kriegt, aber es ist zumindest etwas, was man tun kann. Okay, also ganz schnell noch ein paar Notizen, was man tun kann. Also wir haben drei verschiedene Sicherheitslücken aufgedeckt. Die zwei obersten sollten gefixt sein. Das RACE-Protokoll, das kann man ausdünnen. Wir haben nicht mehr viel Zeit hier. Also bitte macht Sicherheitsassessment, wenn ihr Kunden, also Kopfhörer verkauft, die $600 kosten, ja, für euch Endbenutzer. Wir können euch nur sagen, versucht eure Kopfhörer abzudaten und zu schauen, ob die Sicherheitslücken gefixt sind. Wenn ihr Angst habt, dass ihr vielleicht so attackiert werdet, dann benutzt halt Kopfhörer, die kabelverbunden sind. Und verwendet keine alten Kopfhörer, weil die euer Telefon wirklich einer Gefahr aussetzen. Also wir haben Smartphones, die wirklich sehr, sehr sichere Plattformen sind. Und dies hier könnte also eine Änderung herbeiführen, dass jetzt also Angriffe auf die Peripheriegeräte viel interessanter werden. Also wir stellen uns Cellebrite vor, wo eben eine physikalische Attacke durchaus vorstellbar wäre, und wir können uns vorbereiten, dass es mehr dieser Angriffe in Zukunft geben wird. Also während ich euch noch diesen QR-Code gebe, wollte ich in 10 Sekunden vielleicht noch schnell sagen, ich bin echt dankbar, dass ich diesen Vortrag hier halten durfte. Also mein Leben in den letzten 2 Wochen war es total verrückt. Also es waren alles durcheinander, Familie. Und also wenn wir nicht Dennis hier hätten, dann gäbe es also keine Slides, es gäbe keine Repositories, es gab so viele Dinge, die in der letzten Sekunde noch passieren mussten, und Dennis hat das alles gemacht. Da bin ich echt wahnsinnig dankbar dafür. Also bitte. Und zum Schluss, also weil wir diese Familiensachen hatten, und also wenn meine Frau nicht irgendwie daheim alles zusammengehalten hätte, dann hätte es auch nicht geklappt. Also vielen Dank, Stina.
Check the white paper.
Ja, und schaut unbedingt auf die White Paper, schaut auf die Blogposts, schaut euch die Repos an.
Thank you very much for this talk.
Vielen lieben Dank für diesen wirklich spannenden Vortrag. Wir haben leider keine Zeit für Fragen und Antworten, aber ich habe eine Frage für alle. Gibt es einen Ort, wo das Publikum euch treffen könnte? Ja, einfach da draußen. Okay, einfach draußen. Vielen Dank und nochmal einen großen Abschlussapplaus. Thank you.